Unser Anfang geschehe im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Wir wollen stille werden und beten. Herr, wir danken dir für diesen strahlenden Sonntagmorgen. Sende dein helles Licht nun so auch hinein bis in unser Herz. Du weißt, wir gehen von einer Unruhe zur anderen und kommen nicht zum Ziel. Du siehst, wie wir unsere Kräfte verzehren, aber du hältst ja bereit, was wir brauchen. Herr, hilf, dass wir fassen, was du uns gibst. Dein Wort, das Leben schafft in Klarheit. Herr, hilf, dass wir lassen, was du uns nimmst, unsere Sorgen, das Unruhe bringt und die Zweifel. Solange wir noch miteinander auf dem Wege sind, mach uns bereit, einander weiterzuhelfen, damit sich keiner verirrt. Führe du uns zum letzten Ziel. Gib uns dein Licht und deine Klarheit. Amen. Als Schriftlesung zum heutigen Sonntag hören wir aus der Rede Jesu, Matthäus 24. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn sein Zweig jetzt treibt und die Blätter kommen, so wisst, dass der Sommer nahe ist, so auch ihr. Wenn ihr das alles seht, so wisset, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dies Geschlecht wird nicht vergehen, bis dass dies alles geschehe. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein Kommen sein des Menschensohnes. Denn wie sie wachten in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging, und sie achteten's nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Dann werden zwei auf einem Felde sein. Einer wird angenommen und der andere wird verworfen werden. Zwei werden mahlen auf der Mühle, eine wird angenommen und die andere wird verworfen werden. Darum wachet. Amen. Nun singen wir miteinander das Wochenlied 123. 123, alle vier Verse. Thank you. Heute zum letzten Sonntag. Im Kirchenjahr ist uns ein neuer Predigtext in der Perikope gegeben worden, über den sonst nie gepredigt worden ist. Ein kleiner Abschnitt aus dem Buche Hiob. Und dort im 14. Kapitel, die Verse 1 bis 6. Der Mensch, vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Munde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Amen. Was ist der Mensch, liebe Gemeinde? Fragen wir, wie Siegfried Kettling in seinem Buch über den Menschen einen Psychologen, der aus der Schule Sigmund Freud kommt. Er erzählt uns von einem Jungen, der immer von panischer Angst gepackt ist. Unter meinem Bett liegt ein Krokodil. Die tiefen psychologischen Untersuchungen konnten den Hintergrund erhellen. Als Kind bekam er bei einem Kasperltheater einen Schock, als plötzlich das Krokodil emporschoss und den Seppel auffressen wollte. Längst war die Szene vergessen, aber im Unbewussten rumorte es weiter. Jeder hat dieses sogenannte Es, in dem frühkindliche Erlebnisse und Ereignisse gespeichert sind. Ja, das Tageserlebnis ist nur eine dünne Schicht über einem Sumpf von Erlebnissen und Reflexionen. Der Mensch ist vom Unbewussten gegängelt, so sagt der Psychologe. Einige schütteln mit dem Kopf. Deshalb fragen wir doch einen Biologen, der aus der Schule Darwins kommt. Hallo, sagen Sie, was ist der Mensch? Er berichtet von der langen Entwicklungsgeschichte des menschlichen Lebewesens, vom Urschleim über den Affen bis hin zum verkopften Intellektuellen. Der entscheidende Faktor dabei ist Mutation und Selektion, zu Deutsch Änderung in der Erbanlage und Auswahl im Daseinskampf. Das Prinzip Zufall spiele dabei die entscheidende Rolle. Der Mensch ist vom Zufall gesteuert, so sagt der Biologe. Einige sind wieder nicht zufrieden. So fragen wir eben einen Soziologen, der schon mancherlei Erhebungen gemacht hat. Sagen Sie, was ist der Mensch? Und er deutet darauf hin, dass es einen Zusammenhang gebe zwischen Milieu und Charakter. Es mache eben einen Unterschied, ob einer im Arbeiterviertel mit grauen Wohnblocks und schmutzigen Hinterhöfen aufwachse oder im Villenviertel mit schmucken Einfamilienhäusern und Grüngürteln. Die Verhältnisse färben auf den Charakter ab. Sage mir, wo du lebst, und ich sage dir, wer du bist. Der Mensch ist vom Milieu geprägt, so sagt der Soziologe. Und immer sind wir noch nicht zufrieden. So fragen wir, und die müssen es doch immer wissen, so fragen wir einen Pädagogen. Sagen Sie, was ist der Mensch? Und er sagt, der Mensch ist nie fertig, er ist immer formbar. Kritisches Bewusstsein, Emanzipation, Selbstentfaltung sind Erziehungsziele, auf die hin der Mensch erzogen sein will. Wo dieses Wollen nicht ist, da bleibt der Mensch blass und blind. Der Mensch ist vom Erziehen geformt. Die Antworten sind sehr verschieden. Die Antworten machen einen geradezu verwirrt. Die Antworten bringen neue Fragen hervor. Was ist der Mensch eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Ich schlage Ihnen vor, fragen wir einmal einen Theologen. Einer, der ursprünglich gar keiner war. Im Lande Uz wohnte er. Rechtschaffen, arbeitsam und gottesfürchtig. 10 Kinder füllten das Haus und 10.000 Tiere füllten die Ställe. Inmitten von Ackerbauern und Viehzüchtern war er eine fürstliche Gestalt. Und dann jagte eine Hiobsbotschaft die andere. Räuberische Beduinen überfielen die Hirten und raubten die Rinder. Heftige Gewitter entluden sich über den Feldern und vernichteten die Schafe. Chaotische Chaldäer überquerten die Grenze und nahmen die Kamele mit. Und ein heftiger Gewittersturm erfasste das Haus und begrub die Kinder unter sich, 10 auf einen Schlag. Und unter diesem teuflischen Kesseltreiben gegen seinen Glauben ist er zum Gottesgelehrten geworden, der den Menschen vor Gott in seiner Ärmlichkeit und Erbärmlichkeit durchschaute. Und auf die Frage, was der Mensch sei, sagt er, der Mensch ist nicht von seinem Woher, sondern in seinem Wohin zu bestimmen. Der Mensch ist nicht zuerst von der Pädagogik, von der Psychologie, von der Biologie her zu verstehen, sondern vor allem von der Theologie. Der Mensch ist nicht zuerst vom Unterbewussten gesteuert, vom Zufall gegängelt, von Erziehungsprinzipien geformt, sondern der Mensch ist vom Tode gezeichnet, von Schuld gebrandmarkt und vor Gericht geladen. Tod, Schuld, Gericht. Das bestimmt den Menschen. Und es lohnt sich, mit Hiob jetzt einige Minuten darüber nachzudenken. Zum Ersten, vom Tod gezeichnet, das ist der Mensch. Schlagen wir eine Zeitung auf. Hinter der Politik und dem Lokalen kommen die Anzeigen. Schwarz umrandete Kästchen sind nicht zu übersehen. Schmerzerfüllt teilen wir mit, plötzlich aus unserer Mitte gerissen oder in die Ewigkeit abgerufen. Es gibt gar keine Ausgabe ohne Todesanzeigen. Jeden Morgen haben wir es schwarz auf weiß, dass gestorben wird. Oder machen wir einen Krankenbesuch. Der Patient ist ins Einzelzimmer verlegt worden, am Kopfende steht eine Sauerstoffflasche. Die Vorhänge sind vorgezogen, damit das helle Licht nicht so hereinscheint. Eine Unterhaltung ist nicht mehr möglich. Und so legt man seine Hand auf die Stirn des Kämpfenden. Auch ohne Auskunft des Arztes ist klar, der Todeskampf hat begonnen. Oder gehen Sie ins Altenheim, ins Pflegeheim, der einst vitale Nachbar ist nicht wiederzuerkennen und er erkennt den Besucher auch nicht mehr. Ein zusammengefallenes Haufen Mensch sitzt dort im Rollstuhl. Der Tod wäre eine Erlösung. Ist's nicht so? Immer wieder werden wir an das Sterben erinnert. Aber werden wir auch an unser Sterben erinnert? Immer wieder sehen wir das Ende, aber sehen wir auch unser Ende? Immer wieder reden wir vom Tod, aber reden wir auch noch von unserem Tod? Hiob sieht nicht in die Zeitung, nicht ins Krankenzimmer, nicht ins Sterbezimmer, sondern in den Spiegel. Und dann klagt er, meine Tage sind wie schnelle Läufer. Meine Tage sind wie das Weberschiffchen, das hin und her fliegt, wie eine verwelkende Blume. Die Zeichen des Todes sind unübersehbar, auch bei uns. Ich weiß, wir wollen es nicht wahrhaben. Wir wollen es verdrängen. Wir wollen es überdecken. Vielleicht so, dass wir unsere grauen Haare einfärben oder dass wir unsere Fältchen zukremen oder unsere großen Poren zupudern. Der Verfallsprozess ist nicht aufzuhalten. Einmal sind wir alle dran. Sie und ich, wir sind vom Tode gezeichnet. Weil dem so ist, deshalb ist Hiobs Lage, dass Gott erbarmt. Seine drei Freunde entpuppen sich als leidige Tröster. Sie haben nur ein paar fromme Sprüche auf Lager. Deshalb geht seine Klage durch die Jahrhunderte bis herein hier in unsere Kirche. Kyrie eleison, Herr, Herr, erbarme dich unser. Und wissen Sie, Gott hat sich unser erbarmt. Er hat keine verstopften Ohren. Er hat diesen Hiob gehört und erhört. In Jesus Christus ist er Mensch geworden, vom Weibe geboren, von Maria zur Welt gebracht, lebte kurze Zeit, nur 33 Jahre, ging auf wie eine Blume zur Freude vieler Elenden, fiel ab in der Eiseskälte der Herzen, floh wie ein Schatten bei der Sonnenfinsternis auf Golgatha und blieb nicht. Aber Gott ist geblieben und der riss ihn heraus aus dem Tode. Und seither, liebe Freunde, gibt es ein Loch in der Todeswand. Und seither ist das Grab keine Todeszelle mehr. Und seither gilt, was David Livingston, jener Missionar und Abenteurer, ganz richtig sagte. Der Tod ist ein glorreiches Ereignis für den, der Jesus kennt. Wissen Sie das? Der Tod ist ein glorreiches Ereignis für den, der Jesus kennt. Im Glauben an diesen Herrn ist mein Sterben kein Abzug mehr, sondern ein Umzug. In der Liebe zu diesem Herrn ist mein Tod kein Abbruch, sondern ein Aufbruch. In der Hoffnung auf diesen Herrn ist mein Grab nicht Endstation, sondern Durchgangsstation. Altenzimmer, Sterbezimmer, Todeszimmer sind Vorzimmer der Ewigkeit. Mit Hiob sind wir vom Tode gezeichnet, aber mit Jesus zum Leben bestimmt. Das ist das eine. Und das andere, von Schuld gebrandmarkt. Das ist der Mensch. Schalten wir die Tagesschau an. Eine Untersuchungskommission wird eingesetzt, die die Schuld an jenem schrecklichen Massaker in irgendeiner Stadt klären soll. Kluge Köpfe sitzen um einen Tisch und laden die widersprüchlichsten Zeugen ein. Nach langen Erklärungen und Beratungen wird auf einer Pressekonferenz gesagt, wer nun der Schuldige sei. Obwohl die Schuldigen sofort ihre Unschuld beteuern und die andere Seite für das Desaster verantwortlich machen, bleibt dieser Schuldspruch: Ihr seid schuld. Oder denken wir an unsere Königstraße. Ein Demonstrationszug wälzt sich durch die Stadt. Auf Transparenten steht gegen Arbeitslosigkeit und Misswirtschaft. Mit lauten Parolen werden die Verantwortlichen schuldig gemacht, obwohl die Postwenden den schwarzen Peter an die weitergeben, die vor ihnen auf dem Regierungssessel saßen. Bleibt es bei diesem Schuldspruch? Oder schauen Sie doch in die eigene Familie. Ein tiefer Riss geht durch die Verwandtschaft. Einmal war es ein Herz und eine Seele, aber seit der Hochzeit des Sohnes spricht man nicht mehr miteinander. Die Schwiegertochter mit ihrer gemeinen Art hat alles durcheinander gebracht. Obwohl die sagt, dass mit der Schwiegermutter überhaupt nicht auszukommen sei, so bleibt doch der Familienzwist. Im Schuldverteilen sind wir Weltmeister. Quälen wir uns mit Gemeinheiten. Aber quälen wir uns noch mit unserer Gemeinheit. Oft stöhnen wir unsere Sünden, aber stöhnen wir noch unter unserer Sünde. Oft leiden wir unter der Schuld, aber leiden wir noch unter unserer Schuld. Hiob sieht nicht fern, sondern nah. Seine Haut ist vereitert, sein Gewissen beschwert, sein Herz belastet. Und er weiß, ich bin schuldig und ich frage, nur dieser Hiob, nur er, Denken Sie doch an die Worte, die Sie verloren. Denken Sie an die Rolle, die Sie gespielt. Denken Sie an das Verhalten, das Sie an den Tag gelegt. Bodel Schwink hatte schon recht, wenn er sagte, nichts ist feiger als die Ausrede und nichts ist größer als das Zugeben von Schuld. Liebe Freunde, das Hauptproblem des Sterbens sind nicht die Schmerzen. Wir werden im Tode nicht von unserem Leben erlöst. Im Gegenteil, mit unserer ganzen Schuld stehen wir in letzter Endgültigkeit einmal vor diesem Gott. Dann stehen wir vor diesem Gott. Das Hauptproblem des Sterbens heißt, wie werde ich frei von Schuld? Können wir es letztlich nicht nur so machen wie der Hiob, der dennoch schreien konnte, blick weg, o Herr, schau's nicht an, halt die Augen zu. Und Gott hat weggeschaut. Er blickte auf seinen Sohn und der war der allerverachtetste und unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man die Augen vor ihm zumachte. Das weiß Jesaja von diesem neuen Hiob, Jesus zu berichten, dass er Krankheit trägt und Schuld auf sich lädt. Um unserer Missetat willen ist er zerschlagen und um unserer Sünde willen gestorben. Er ist bereit, auch ihr Gepäck zu schultern. Er ist bereit, auch ihre Last mitzutragen. Er ist bereit, auch mir zu vergeben. Nur bringen müssen wir diese Last ihm. Bekennen, wie sehr sie uns drückt und wie sehr wir darunter leiden. Und ihn bitten, Herr, tragst du meine Last heute Morgen? Tragst du? Mit Hiob sind wir von der Schuld gebrandmarkt, aber mit Jesus von Schuld befreit. Und ein letztes. Vor Gericht geladen, das ist der Mensch. Denken wir mit einem Studenten an das bevorstehende Examen. Der Stoff ist enorm. Die Wissenslücken sind nicht mehr zu schließen. Werden Sie mich das fragen, was ich gelernt habe? Und wenn ich es nicht schaffe, was dann? Oder hören wir von den um sich greifenden Konkursen. Die Wirtschaftskrise ist ja tief. Bekannte Geschäfte machen den Laden dicht. Wird mein Geschäft überleben? Ist mein Arbeitsplatz sicher? Und wenn ich keinen Job mehr habe, was dann? Oder einige von uns stehen vor der Operation. Die Ärzte können mit Medikamenten nicht mehr helfen. Sie wussten nicht mehr weiter. Muss ich das Schlimmste befürchten? Ist das Geschwür bösartig? Und wenn? Was denn? Liebe Freunde, oft fürchten wir uns, wirklich. Oft fürchten wir uns. Aber fürchten wir uns noch vor dem jüngsten Gericht? Oft zittern wir. Aber zittern wir noch vor diesem Richtergott? Oft ist uns bange. Aber ist uns bange vor dem letzten Gericht? Hiob sieht sich vor das Gericht gezogen. Sein Leben ist aktenkundig. Auf mildernde Umstände kann er nicht hoffen. Jeder von uns hat sein Leben dort einmal zu verantworten. Dieser Augenblick kommt dann, wenn Gott diese Zeit mit Raum und Zeit, wenn Gott dies alles einrollt wie ein Teppich, die Zeit, in dessen Nischen wir uns gerne verstecken und in dem Raum, wo wir uns geborgen fühlen. Dann stehen wir vor dem lebendigen Richter. Kein Aktenzeichen XY ist ungelöst. Das Urteil ist richtig und gerecht. Verdammt, verdammt in alle Ewigkeit. Wenn ich einer das Wort nehme, wenn ich Jesus Christus zum Plädoyer anhebe und sage, Vater, Vater, der ist nicht mehr seine Vergangenheit. die habe ich auf mich genommen. Sein Schuldschein heftet an meinem Kreuz, der ist mein Bruder, der gehört dir, der ist dein für immer. Nur Jesus Christus kann uns die Angst vor dem letzten Gericht nehmen. Wer sich aber nicht mehr vor dem Richtergott fürchten muss, muss nicht mehr vor dem Examen, muss nicht mehr vor der Firmenpleite, muss nicht mehr vor der Operation, muss vor nichts mehr zittern. Ist Gott für uns? Wer kann jetzt noch gegen uns sein? Mit Hiob sind wir vor Gericht geladen, aber mit Jesus sind wir vor Gericht freigesprochen. Deshalb konnte doch ein Dietrich Bonhoeffer auf die Frage nach dem Menschen so antworten. Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Darf ich Sie jetzt nicht einladen, diesen Satz nachzusprechen? Wer ich auch bin, wo ich auch stehe, wohin ich jetzt gehen muss, du kennst mich. Dein bin ich, oh Gott. Dein. Amen. Wir singen vom Lied 320. 320, die Verse 1 und 6 und 7. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns dein Herz aufgetan hast, so weit, dass alle darin Platz haben. Mach darum auch unseren Herzen weit, nicht zu schalen Entschuldigungen des Bösen und der Sünde, aber zu der großen Hoffnung über dem dunklen Elend unserer Zeit. Herr Jesus Christus, wie gut ist es, dass du dabei sein wirst beim letzten Gericht, dass du unser Fürsprecher und Anwalt bist. Wir freuen uns auf den Tag, an dem du diese zerbrochene Welt umfassen und heilen wirst, an dem alle deine Feinde zu deinen Füßen liegen werden und alle Zungen dir zugestehen werden, dass alles in dir besteht und es nichts Besseres gibt. Heiliger Geist, gib uns die Kraft, bis auf jeden Tag durchzuhalten. Hilf uns, bei dir zu bleiben, deiner Gemeinde die Treue nicht zu kündigen. Herr, sei du mit deinem Frieden unter uns. Sei du mit deinem Geiste unter uns. Herr, dein Reich komme, ja bald. Amen. Vater unser im Himmel.
Geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Es ist das Reich, die Herrlichkeit und Ewigkeit.
Vom Lied 367 singen wir die Strophen 2 bis 4. Thank you. ein wichtiger Posten auf unserer Projektliste der Stiftsgemeinde ist die Hilfe für die Geschwister drüben in der DDR. Einmal unser Diakonissenmutterhaus in Halle und dann die Arbeit des Pfarrers und Evangelisten Dr. Theo Lehmann. Wir danken Ihnen immer, wenn Sie uns die Hände füllen. 12 Minuten Gottesdienst von Montag bis Donnerstag um 17.15 Uhr, am Freitag Kirchenmusik und am Dienstag um 20 Uhr wieder die Stunde mit der Bibel in der Schlosskirche. Wir reden miteinander über das 4. Gebot. Dazu laden wir herzlich ein. Dienstag, 20 Uhr, Schlosskirche. Und der Feierabendkreis trifft sich am Donnerstag um 15 Uhr im Gemeindehaus. Nach dem Segen hören wir als Orgelnachspiel: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn. Choralbearbeitung von Dietrich Buxtehude. Und nun gehen Sie hinein mit dem Segen Gottes in diesen Tag und diese Woche. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.